Was würdest du machen, wenn dein Partner oder deine Partnerin fremdgehen würde? Die meisten Menschen in unseren Breitengraden würden vermutlich sagen, geht gar nicht. Totales No-Go, absoluter Trennungsgrund. In den USA gilt Untreue als Gipfel der moralischen Verfehlung und in Deutschland sieht das kaum jemand anders. Gleichzeitig ergeben anonyme Umfragen, dass immer mehr Menschen fremdgehen oder zumindest darüber nachdenken. Esther Perel arbeitet als Psychotherapeutin mit Paaren und weiß, das Thema Treue ist komplexer, als wir es für gewöhnlich behandeln. Es gibt andere, schlimmere Formen des emotionalen Betrugs und für manche Menschen ist die Untreue ein längst überfälliger Befreiungsschlag. Diese Blinks laden dazu ein, neue Perspektiven auf Treue, Betrug und Beziehungsführung einzunehmen und jenseits von Moralkeulen neu zu betrachten. Nur so kann jedes Paar selbst herausfinden, wie es mit Liebe und Vertrauen umgehen möchte. Blink Nummer 1. Es gibt keine genaue Definition für Untreue, aber gewisse wiederkehrende Muster. Gehen viele Menschen fremd? Stimmt was nicht mit mir, wenn ich untreu bin? Wo fängt Untreue denn an? Solche Fragen sind schwer zu beantworten, denn eine allgemeingültige Definition von Untreue gibt es nicht. Der Umgang mit dem Thema ist auch nicht gerade leichter geworden, seit es Dating-Apps wie Tinder gibt. Gehst du schon fremd, wenn du mit jemandem übers Smartphone flirtest? Selbst wenn wir die digitalen Versuchungen außen vor lassen, sind die Grenzen der Treue fließend. Gehst du fremd, wenn du mit einem Gigolo oder einer Escort-Dame schläfst? Oder wenn du beim Mädelsabend einen Stripper bestellst? Und was ist, wenn du hetero bist und dich gleichgeschlechtlich vergnügst? Diese Schwierigkeiten bei der Definition führen zu widersprüchlichen Umfrageergebnissen. In den USA zum Beispiel schwanken die Bekenntnisse zur Untreue je nach Umfrage zwischen braven 25 und anrüchigen 70%. Ein Trend zeichnet sich allerdings ab. Die Untreue ist, statistisch betrachtet, auf dem Vormarsch. Das scheint vor allem mit der steigenden Abenteuerlust von Frauen zu tun zu haben. Die Psychologin Rebecca J. Brandt führte 2007 eine Studie durch, die die Definition des Seitensprungs um romantische Gefühle, Küsse und Berührungen erweiterte. Und siehe da, nach solchen Kriterien waren junge Frauen im College-Alter zwischen 18 und 24 häufiger untreu als Männer im selben Alter. Die Autorin Esther Perel hat weitere Parallelen beobachtet. Es scheint, als spiele bei den meisten Fremdgängern mindestens einer der drei folgenden Faktoren eine Rolle: Geheimniskrämerei, sexuelle Anziehung und emotionale Involviertheit. Die Geheimnistuerei ist nicht nur Teil der aufregenden Spannung, die den Seitensprung umgibt, sie ist meist auch das, was die Betrogenen am meisten verletzt. Für viele ist die Erkenntnis, vom Partner belogen worden zu sein, sogar schmerzhafter als die Affäre selbst. Beim Stichwort sexuelle Anziehung geht es nicht zwingend um tatsächlichen Verkehr. Ein heißer, sinnlicher Flirt kann genauso sexuell aufgeladen sein wie ein One-Night-Stand und stellt daher für die meisten Befragten einen ebenso empfindlichen Vertrauensbruch dar. Letztendlich sind oft auch bei der kleinsten Affäre Gefühle im Spiel. Und genau diese emotionale Komponente des Fremdgehens verletzt die Hintergangenen meist mehr als der physische Akt an sich. Blink Nummer 2. Untreue bringt Identitäten ins Wanken, sowohl die der Fremdgänger als auch die der Betrogenen. Die meisten Menschen fangen an, ihre Identität früher oder später um ihre Partnerschaft herum zu konstruieren. Die Liebe und das Vertrauen in der Beziehung werden mit der Zeit zur Stütze des eigenen Selbstverständnisses, das im Falle eines Betrugs empfindlichen Schaden nimmt. Im Grunde tut die Untreue des Partners genau deshalb so weh. Sie bringt unser Selbstbild ins Wanken. Wenn du viele Jahre lang mit einer Person zusammenlebst und Erfahrungen, Werte und Träume teilst, ist es ganz normal, dass eure Identitäten verschmelzen. Genau aus diesem Grund haben viele Betrogene nach dem Seitensprung das Gefühl, ihren Partner nicht wiederzuerkennen. Der Betrug zerstört die Illusion der Verschmelzung. Der Seitensprung wird als emotionale Zurückweisung verstanden, für die sich der Betrogene selbst verantwortlich macht. Man war nicht mehr genug für den Partner und das erschüttert den Selbstwert. Diese Verbindung zwischen Partnerschaft und Identität scheint je nach Kultur unterschiedlich eng zu sein. Eine Umfrage im Senegal hat zum Beispiel ergeben, dass der Seitensprung eines Mannes eine Frau zwar durchaus kränkt, aber nicht in ihrem Selbstwertgefühl erschüttert. Der Hang zur Untreue gilt dort als offenkundiger männlicher Makel. Frauen beziehen ihr Selbstwertgefühl dort stärker aus dem Gefühl der Verbundenheit zur Community als der Verbindung zu ihren Partnern. In westlichen Gesellschaften ist das anders. In den USA zum Beispiel wird die romantische Liebe zum obersten Lebensziel verklärt. Und durch diesen Mythos wird die Beziehungskrise zur Identitätskrise. Das betrifft übrigens nicht nur die Hintergangenen, sondern auch die Fremdgänger. Eine Affäre kann aufregend und prickelnd sein, deswegen lässt man sich ja auf sie ein. Aber sobald sie auffliegt, muss sich der Seitenspringer durch die Augen eines verletzten Partners betrachten. Und dieser Anblick ist selten schön. Nehmen wir folgendes Beispiel. Als Kind erlebte Costa, wie sein Vater seine Mutter unterdrückte und betrog. Er sah den Schmerz seiner Mutter und schwor sich, seiner Frau später ein besserer Partner zu sein. Sein eigener Schmerz führte jedoch zu einer Überkompensation. Er hielt seine leidenschaftlichen Regungen so streng unter Kontrolle, dass die Beziehung zu seiner Frau hölzern und steif geriet. Aus dieser Starre konnte er sich erst lösen, als er sich auf eine Affäre mit Amanda einließ. Mit ihr gelang es ihm, sich fallen zu lassen und die Rolle eines unterkühlten Ehemanns abzustreifen. Dabei wurde er zu dem, was er sein Leben lang verabscheut hatte. Er war nun selbst ein fremdgehender Ehemann, genau wie damals sein Vater. Blink Nummer 3. Die Eifersucht ist in vielen westlichen Gesellschaften zum Tabu geworden. Was hat er, was ich nicht habe? Man hört ihn förmlich, den verzweifelten, eifersüchtigen Klageruf des Gekränkten. Eifersucht ist ein zentrales Motiv in der Liebesdichtung, von Euripides' Medea bis zu Shakespeares Othello. In der modernen westlichen Selbsthilfe dagegen wird die Eifersucht ausgeklammert. Warum? Weil Eifersucht im Westen zum Tabu geworden ist. Hier konzentriert sich der Diskurs auf den Frevel der Betrüger. Die Betrogenen richten den verletzten Blick anklagend auf die sündhafte Qualität der Untreue. Sie sind zwar emotional geschwächt, aber moralisch überlegen. Da hat die Eifersucht keinen Platz, denn sie offenbart eine vermeintliche Schwäche der Hintergangenen. Andere Kulturen gehen ganz offen mit Eifersucht um. Die Paartherapeutinnen Michelle Schenkman und Denise Wernick zum Beispiel arbeiten beide in Brasilien und beschreiben Eifersucht als zentrales Thema ihrer Therapiesitzungen zum Thema Untreue. Die brasilianischen Paare erkennen an, dass Menschen hin und wieder unehrlich zueinander sind. Dadurch fühlen sich die Betrogenen den Betrügern gegenüber nicht moralisch überlegen. Sie fragen sich eher, warum ihre Partner sie nicht länger begehren und welche Qualitäten sie vermisst haben und nun wohl bei den Rivalen und Rivalinnen finden. In westlichen Kulturen war Eifersucht noch bis in die 1970er Jahre hinein sichtbar, allerdings mit einem eklatanten Unterschied. Männer durften sie zeigen, Frauen nicht. Die Sexualität der Frau wurde der monogamen Frömmigkeit unterstellt. Frauen mussten das männliche Fremdschäkern mit ansehen, ohne Eifersucht zu zeigen, durften den eigenen Mann aber selbst nie in Eifersucht versetzen. Männer dagegen durften sich aufplustern, wenn es ein anderer wagte, in ihrem Revier zu wildern. Dann aber begann die soziale und sexuelle Emanzipation und je mehr das Pendel in Richtung Gleichberechtigung schwang, desto mehr wurde Eifersucht für beide Geschlechter zum Tabu. Aber müssen wir Eifersucht wirklich totschweigen? Hat sie nicht ihre absolute Berechtigung im Spektrum der romantischen Affekte? Wenn du jemanden liebst und Zeit und Hoffnung in eure Beziehung steckst, machst du dich auf ganz natürliche Weise verletzlich. Das Wort Leidenschaft trägt die Bereitschaft zum Leid ja förmlich in sich. Abgesehen davon kann eine gewisse Portion Eifersucht durchaus auch belebend für die Liebe sein. Wenn dein Partner hin und wieder mal eifersüchtig wird, ist das doch ein Zeichen dafür, dass er dich noch immer begehrt. Mal ehrlich, wenn ihr abends ausgeht und dir jemand Avancen macht, würdest du dann nicht sogar erwarten, dass deine Partnerin bzw. dein Partner auf freundliche Weise klarstellt, dass ihr zusammengehört? Ein gesunder Umgang mit Eifersucht gehört zu einer gefestigten Beziehung dazu. Blink Nummer 4. Die Entscheidung für oder gegen eine Beichte fällt oft schwer. Stell dir vor, es passiert dir. Du liebst deinen Partner und gehst trotzdem fremd. Gestehst du die Untreue? Die meisten werden das innerlich instinktiv bejahen, aber in der Praxis fällt die Entscheidung manchmal schwerer, als man denkt. An sich gelten Liebe und Lüge in westlichen Gesellschaften als inkompatibel. Wenn man jemanden liebt, belügt man ihn nicht, schon gar nicht, wenn es um das Thema Treue geht. Egal wie schmerzvoll die Beichte am Ende sein mag, wichtig ist, dass man ein Geständnis über seine Sünden ablegt. So oder so ähnlich bekommen wir es beigebracht. Das wahre Leben hält sich aber selten an Regeln. Nehmen wir das Beispiel von Linas kniffliger moralischer Zwickmühle. Sie war glücklich verliebt und frisch verlobt. Wenige Monate später landete sie auf einem College-Jahrgangstreffen betrunken mit einem Ex im Bett. Sie zögerte, ihrem Verlobten gegenüber reinen Tisch zu machen. Seine Ex-Frau hatte ihn mit seinem besten Freund betrogen und damit traumatisiert. Die Wahrheit über den schnapsvernebelten Seitensprung würde möglicherweise das jähe Ende einer vielversprechenden Partnerschaft herbeiführen. War es das wert? Oder nehmen wir Juri, der sich ständig mit seiner Frau stritt. Die Konflikte hörten auf, als er sich auf eine heimliche Affäre einließ. Seine Fremdgänge halfen sogar dem ehelichen Liebesleben auf die Sprünge. Er musste seine Frau nicht mehr zum Sex drängen und sie musste ihn nicht mehr abweisen. Beide genossen es, dann miteinander zu schlafen, wenn sie Lust hatten. Die Wahrheit würde diese positive Entwicklung in Gefahr bringen. War es trotzdem richtig, ihr davon zu erzählen? Es gibt sogar Fälle, die noch verzwickter sind. Stell dir vor, eine ältere Dame liegt im Sterben. Ihr Mann, der sich in der schweren Zeit ihrer Krebserkrankung liebevoll um sie gekümmert hat, sitzt treu an ihrer Seite. Sie spürt, dass er es verdient, die Wahrheit zu erfahren. Sie will ihm endlich beichten, dass sie ihn die längste Zeit ihrer Ehe mit einem anderen betrogen hat. Ihr Wunsch nach Läuterung ist nachvollziehbar. Sie liebt ihren Mann und will im Angesicht des Todes mit reinem Gewissen gehen. Aber nun überlege, was das mit ihm machen würde. Er müsste ihren Tod betrauern und die entsetzliche Gewissheit verdauen, dass sie ihn all die Jahre hintergangen hat. Vielleicht sollte man sich in einem solchen Moment fragen, warum man die Untreue beichten möchte. Geht es mir wirklich um das Wohl des anderen oder nur um mein eigenes Gewissen? Blink Nummer 5. Untreue kann auch ein Weg sein, alternative Identitäten und Lebensentwürfe zu erkunden. Eine weitere westliche Grundannahme lautet, wenn du fremd gehst, stimmt was nicht mit deiner Beziehung. Vielleicht seid ihr ja einfach nicht füreinander bestimmt. Wenn du glücklich wärst, würdest du ja wohl nicht fremd gehen, oder? Esther Perel kam in ihren Therapiesitzungen zu dem Schluss, dass Untreue längst nicht immer ein Symptom für eine unglückliche Beziehung sein muss. Manche Menschen führten erfüllende Partnerschaften und ließen sich trotzdem auf Affären ein. Ihre Patientin Priya zum Beispiel hatte alles, was man sich als ambitionierte Amerikanerin erträumt. Sie und ihr Mann Colin führten eine tolle Beziehung, sie hatten viele gute Freunde und beide Erfolg im Beruf. Colin war ein toller Partner und guter Liebhaber. Alles war super. Trotzdem ging Priya ihm fremd. Nachdem ein Unwetter die halbe Nachbarschaft verwüstet hatte, ließen Colin und Priya einen Landschaftsgärtner kommen. Er fuhr einen Pickup, war von Kopf bis Fuß tätowiert und sollte das zerborstene Astwerk stutzen. Damit waren alle Voraussetzungen für das Klischee einer amerikanischen Bilderbuchaffäre gegeben. Der kernige, unangepasste Gärtner und die selbstbewusste, verheiratete Karrierefrau. Es kam, wie es kommen musste. Für Priya war die Affäre auch deshalb so reizvoll, weil der Gärtner selbst vergeben war. Das hieß nämlich, dass sie sich weder bei ihr noch bei ihm treffen konnten, sondern meist wild in einem ihrer Autos Sex hatten oder heimlich in der letzten Kinoreihe knutschten. Die Gefahr aufzufliegen war spannend und angsteinflößend zugleich, denn sie hätte für beide das Ende ihrer an sich erfüllenden Beziehungen bedeuten können. Eine der zentralen Fragen in der Therapie lautete: Warum setzte Priya ihre glückliche Partnerschaft mit Colin aufs Spiel? Es stellte sich heraus, dass sie früh gelernt hatte, die Rolle des braven Mädchens zu spielen. Sie hatte Zeit ihres Lebens immer die Erwartungen anderer Menschen erfüllt. Sie war auf allen Ebenen erfolgreich. Im Studium, im Beruf und in der Liebe. Sie war darüber nicht direkt unglücklich, aber sie erkannte jetzt, dass sie die Erwartungen ihres Umfelds immer über ihre eigenen Bedürfnisse gestellt hatte. Ihre verbotene Liaison mit dem Gärtner war eine Möglichkeit, all den Bedürfnissen und Leidenschaften nachzuspüren, die sie unterdrückt hatte. Sie gab ihr die Chance, früh verworfene Lebensentwürfe zu erkunden und unerforschte Seiten ihrer Persönlichkeit zu entdecken. Blink Nummer 6. Für manche Menschen sind Liebe und Sex nicht vereinbar. Für die meisten Menschen in westlichen Gesellschaften gehören guter Sex und wahre Liebe zusammen. Das gilt aber nicht für alle. Stell dir vor, ein liebevoller Partner führt eine harmonische Beziehung. Trotzdem hört er irgendwann auf, mit seiner Frau zu schlafen und stattdessen Geld für Sex zu zahlen. Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor. Darth zum Beispiel war zum Zeitpunkt seiner Therapie dabei, in nunmehr dritter Ehe dieselbe frustrierende Erfahrung zu machen. Jede der drei Beziehungen begann mit Feuer und Leidenschaft. Mit der Zeit aber ließ seine Begierde nach, bis er irgendwann gar keine Erregung mehr gegenüber seiner Frau verspürte. Schlimmer noch, der Gedanke daran, mit ihr zu schlafen, fühlte sich falsch an. Kurz darauf begannen seine Bordellbesuche. Das Problem war nicht, dass seine Leidenschaft in der Gewohnheit einer langjährigen Beziehung entschlief, wie es vielen Paaren passiert. Garth fühlte keine fade Indifferenz bei dem Gedanken an Sex mit seiner Frau, sondern echte Abneigung. Die Vorstellung ekelte ihn an. Für ihn schlossen sich emotionale und körperliche Intimität gegenseitig aus. Die Wurzel dieser Störung lag wie bei den meisten Betroffenen in seiner Kindheit. Garths Vater war ein cholerischer Alkoholiker, der seine Familie regelmäßig schlug. Je älter Garth wurde, desto öfter versuchte er, seinen jüngeren Bruder und seine Mutter zu beschützen. Das führte dazu, dass er zu sehr in die Gefühlswelt seiner Mutter involviert war. Er empfand es als seine Pflicht, für sie zu sorgen. Solche Fälle sind keine Seltenheit. Die betroffenen Männer neigen dazu, die besondere Mutter-Sohn-Dynamik später auf ihre eigenen Beziehungen zu übertragen. So auch Garth. Seine Art, Zuneigung für seine Partnerin zu empfinden, wurzelte in seinen kindlichen Affekten für seine Mutter. Darum empfand er eine so starke Aversion bei dem Gedanken daran, mit ihnen zu schlafen. Es fühlte sich inzestuös an. Je näher er sich emotional mit ihnen verbunden fühlte, desto stärker wurde die Abneigung. Solche Traumata sind nicht einfach zu behandeln. Manche können gar nicht geheilt werden. Garth wurde leider auch von seiner dritten Frau verlassen. Sie konnte nicht mit seiner Untreue umgehen und glaubte nicht, dass er sich ändern könnte. Blink Nummer 7. Untreue ist nicht die einzige Form des Betrugs in einer Beziehung. Für die Bibel ist Untreue der Gipfel der moralischen Verfehlung. Wer ein Weib ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Damit ist Untreue die einzige Sünde, derer du dich schon schuldig machst, wenn du sie nur in deinem Kopf begehst. Mit einem Fehlverhalten so hart ins Gericht zu gehen, wird der Komplexität emotionaler Beziehungen aber nicht gerecht. Das westliche Wertesystem geht zu großen Teilen auf die jüdisch-christliche Ethik zurück. Eines der zentralen Themen dieses Moralsystems ist die Schuld. Die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies steckt den westlichen Kulturen bis heute in den Knochen. Und die Untreue gilt als der schlimmste menschliche Makel. Einer Umfrage des Gallup-Instituts von 2013 zufolge ist Untreue für 91% der US-Amerikaner moralisch inakzeptabel. Kein anderes Vergehen wurde so rundheraus verurteilt. Selbst die Scheidung kam in der Umfrage mit 24% reichlich glimpflich davon. Doch wenn wir die Untreue moralisch verdammen, machen wir es uns zu einfach. Es gibt andere und schlimmere Formen des emotionalen Betrugs, und die Frage nach der Schuld ist, wenn man sie denn stellen möchte, längst nicht immer so klar zu beantworten. Betrug in einer Beziehung kann auch darin bestehen, dass man den Partner vernachlässigt und auf Distanz hält oder seine Bedürfnisse übergeht. Oder darin, dass man unangemessen hohe Opfer von seiner Partnerin fordert, zum Beispiel, dass sie ihre Karriere, wichtige Lebenspläne oder Freundschaften aufgibt. Auch das sind Formen des Betrugs. Nehmen wir die Beziehung von Mona und Dexter. Dexter machte Mona am laufenden Band das Leben schwer. Er kannte ihre Flugangst und buchte Familienurlaube mit langen Flugstrecken, damit sie nicht mitkommen konnte. Er gab ihr ständig das Gefühl, dumm und dröge zu sein. Als Hauptverdiener der Familie hielt er sie auch finanziell an der kurzen Leine. Sie fühlte sich von ihm abhängig. Erst durch ihren Liebhaber Robert erfuhr sie, dass Männer auch liebevoll sein können. Mit ihm fühlte sie sich interessant und begehrenswert. Als Dexter von der Affäre Wind bekam, geriet er außer sich. Er beschimpfte sie und gab ihr die Schuld am Zerfall der Familie. Aber wer hatte ihr wen betrogen? Dexter hatte Mona jahrelang schlecht behandelt. Sie hatte außerhalb ihrer Ehe nach der Liebe und Zärtlichkeit gesucht, die er ihr nicht geben konnte. Blink Nummer 8. Jedes Paar muss selbst herausfinden, wie es mit Treue und Vertrauen umgeht. Das Konzept der monogamen Beziehung ist traditionell aufgeladen. Zwei Menschen bekennen sich bedingungslos zur Zweisamkeit. Diese Vorstellung wird so hartnäckig als Norm beschworen, dass kaum jemand Experimente wagt. Dabei ist die Monogamie nicht das einzige Format, in dem zwei Menschen einander langfristig lieben können. Eine der aktuell häufigsten Alternativen ist die konsensuelle Nicht-Monogamie. Das Paar ist nach wie vor der Kern der Beziehung, aber beide dürfen andere Geschlechtspartner haben. Das hat offensichtliche Vorteile. Der Seitensprung ist kein Geheimnis mehr und damit weder Lüge noch emotionaler Betrug. Heißt das nun, die Monogamie hat früher oder später ausgedient? Ganz so einfach ist es nicht. Stell dir zum Beispiel vor, ein konsensueller Nicht-Monogamist und ein traditioneller Monogamist diskutieren miteinander. Der Nicht-Monogamist würde argumentieren, dass die Monogamie eine Lüge ist. Alle tun so, als wollten sie einander auf ewig treu bleiben, aber erstens gehen etliche Menschen fremd und zweitens sehnen sich alle anderen insgeheim auch nach Abwechslung. Wozu also die ganze Heuchelei? Warum gestehen wir einander nicht einfach ein, dass wir nicht für die Monogamie gemacht sind? Okay, würde der traditionelle Monogamist erwidern. Warum bleiben wir dann nicht einfach alle Single? Wozu brauchen wir dann noch Beziehungsmodelle? Was wird dann mit so wichtigen Werten wie der Verbindlichkeit, die uns Halt und Sicherheit gibt? Darauf würde der Nicht-Monogamist entgegnen, dass man doch auch mehreren Menschen gegenüber verbindlich sein kann. Man denke nur an Freundschaften. Wir entscheiden uns ja auch nicht für einen Freund und gegen alle anderen. Ja, würde der traditionelle Monogamist sagen, aber der Vergleich hinkt. Sobald Liebe und Sex im Spiel sind, wird es komplizierter. Da entstehen tiefere Gefühle, die leichter verletzt werden können. Richtig, würde der Nicht-Monogamist zustimmen. Aber wenn eh fast jeder entweder irgendwann fremdgeht oder übers Fremdgehen nachdenkt, warum können wir dann nicht von vornherein ehrlich zueinander sein? Und so ginge die Debatte endlos weiter. Es gibt kein einheitliches Modell, das für alle funktioniert. Auch die konsensuelle Nicht-Monogamie ist keine Garantie dafür, dass niemand verletzt wird. Und ebenso braucht eine einvernehmlich offene Beziehung Regeln, eine gute Kommunikation und Vertrauen. Stell dir zum Beispiel vor, eure wichtigste Regel lautet, dass sich niemand in jemand anders verlieben darf. Das wäre keine sinnvolle Regel, denn Gefühle lassen sich nicht kontrollieren. Die Autorin Esther Perel hat wiederholt erlebt, dass sich Partner in offenen Beziehungen fremd verlieben und einander genauso verletzen wie in monogamen Partnerschaften. Am Ende musst du selbst herausfinden, welche Art von Liebe du mit deiner Partnerin oder deinem Partner leben willst. Seid offen dafür, ein Modell zu finden, das zu euch passt.